Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Fremde Eltern. Unser Thema heute in den nächsten 100 Minuten. Bei mir im Studio Wolfgang Schiller, 100-Redakteur. Schönen guten Abend.
Hallo, Paulus.
So eine Sendung wird ja von langer Hand geplant. Ne? Du hast in den letzten Wochen schon dazu aufgerufen, Geschichten dir zukommen zu lassen.
Wir sprechen jetzt nicht, wie kurzfristig das alles entstanden ist.
Aber. Genau, aber du hast gefragt und ich habe natürlich auch nachgedacht, weil ich wusste, wir brauchen noch Geschichten für diese Sendung heute. Hab nachgedacht, fremde Eltern, ja, und mir ist erstmal nichts eingefallen. Gestern Abend saß ich auf dem Fahrrad, fuhr durch den Abend und auf einmal macht es Klick und ich dachte, na klar, meine eigene Familie.
Du hast einen eigenen Fall in deiner Familie, ein Pflegekind.
Genau, und das zeigt irgendwie, wie gut das gelaufen ist, weil ich da überhaupt nicht dran gedacht habe, wie normal, wie toll, wie klasse das ist. Es geht um meinen großen Bruder, 7 Jahre älter als ich. Der ist nämlich nicht das leibliche Kind meiner Eltern.
Sondern ein Pflegekind.
Genau. Also, ja, genau. Also mein Vater war mit seiner Mutter zusammen, als die gestorben ist. Und mein Bruder blieb dann als kleines Kind bei meinem Vater. Und der hat dann irgendwann meine Mutter kennengelernt. Und dann kam irgendwann ich und mein etwas kleinerer Bruder. 5 Jahre später dann haben sich meine Eltern wieder getrennt. Und wir alle drei sind bei Mama geblieben. Und wie das so ist, in der Woche bei der Mama und am Wochenende dann immer wieder beim Papa und seiner neuen Frau.
Also auch der große Bruder, der eigentlich weder der Sohn der Mutter noch des Vaters war, sondern eigentlich hätte er zu seinem leiblichen Vater auch zurückgehen können.
Genau, das hat nicht geklappt. Die genauen Gründe weiß ich nicht, aber er hat immer noch Kontakt auch zu seinem leiblichen Vater jetzt noch und auch früher gehabt und auch wir haben ihn kennengelernt. Aber genau dieser große Bruder, der hat sich dann, wenn ich das richtig erinnere, damals entschieden, dass er gerne, auch als meine Eltern sich dann getrennt haben, unsere Eltern sich getrennt haben, bei meiner Mutter bleibt. Und für mich, für meine Geschwister, auch für die Kleinen, die dann später noch von meinem Vater und der neuen Frau nachkamen, war, ist und bleibt er einfach der große Bruder, einer von uns halt.
Und das war nie ein Thema, dass er eigentlich andere Eltern hat?
Naja, klar, das war ein Thema. Wir wussten das auch. Also ganz klar, schon relativ früh. Aber das hat für uns nie einen Unterschied gemacht. Und ehrlich gesagt, das war auch, ich weiß noch genau, wie uns das genervt hat, wenn man das dann erklären musste. Ist halt einfach mein Bruder. Ja, hat irgendwie andere Eltern als ich, aber ist halt mein Bruder. Vielen Leuten war das so fremd, dass man das gar nicht so erklären wollte.
Ja, man sagt ja, Blut ist ja dicker als Wasser.
Ja, was für ein Quatsch, ne? Also das war für uns völlig unwichtig und wir haben dann immer gelacht, wenn es diese Situation gab. Ach, der ist dein Bruder. Ja, jetzt sehe ich auch die Ähnlichkeit.
Und
das haben wir dann einfach sozusagen so sein gelassen.
Das habe ich mehrmals gehört, dass sich Pflegekinder dann doch den Eltern irgendwie angleichen und sagen, ja, ganz die Mutter, ganz der Vater. Ne?
Genau.
Ein positives Beispiel auf jeden Fall.
Auf jeden Fall ein positives. Und wir haben natürlich in dieser 100 noch mehr Geschichten über fremde Eltern. Auch positive. Die Geschichte von Tim zum Beispiel, der abgetrieben werden sollte, das überlebt hat und dann in eine liebende und sorgende Familie gekommen ist.
Wir hören von Simone, die sich ihre neue Familie selbst ausgesucht hat, mit 5 Jahren.
Wahnsinnige Geschichte. Wir haben auch eine negative Geschichte, zum Beispiel die von Hannah, bei der eine Pflegefamilie dafür sorgen sollte, dass sie als Transsexuelle ein Junge bleibt. Fremde Eltern, unser Thema in dieser 100. Ich bin Paulus Müller. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
2013 ist es laut Statistischem Bundesamt 562 Mal passiert, dass Kinder nach der 22. Schwangerschaftswoche abgetrieben wurden. Die Gründe dafür sind vielfältig, weil zum Beispiel das Leben der Mutter auf dem Spiel stand, weil das Kind nicht hätte überleben können. Es ist immer auf jeden Fall ein tragischer Eingriff. Unter diesen Kindern, die dort abgetrieben werden, sind auch immer wieder Kinder mit Trisomie 21, mit dem Down-Syndrom. Kinder, deren Eltern entschieden haben, dass sie sie nicht haben wollen. Warum auch immer. Aus Angst, Unsicherheit. Das war auch bei Tim so. Seine Eltern entschieden sich 1997 zum Schwangerschaftsabbruch. Tim wurde in der 25. Schwangerschaftswoche abgetrieben. Und normalerweise stirbt so ein Kind dann natürlich bei der Prozedur oder kurz danach. Tim aber überlebte, lag 9 Stunden im Kreissaal, in Handtücher gewickelt und starb einfach nicht. Mittlerweile ist Tim 17 Jahre alt und lebt bei einer Pflegefamilie in der Nähe von Osnabrück. Nal al-Saidi hat Tim und seine besondere Familie besucht.
Yeah, Simone Guido hat mich vorgewarnt. In ihrer Familie ist es laut und immer viel los. Ihre Pflegekinder haben das Down-Syndrom. Sie werden uns beim Interview wohl stören. Tim wird immer wieder laut schreien und minutenlang seine Spielsachen gegen die Wand pfeffern.
Alles, was rund ist, hat er und wirft und scheppert damit durch die Gegend. Sind überwiegend so halbweiche Sachen, dass unsere Fenster das auch weiter überleben.
Melissa wird zu ihrer Mama kommen, weil sie die Hose nicht zukriegt.
Oh, Bauch rein. Oh Gott. Was ist denn mit diesem Reißverschluss hier los? Das ist ja abgerissen. Der muss offen bleiben. So, T-Shirt drüber.
Viel Zeit werden wir für das Interview nicht haben, meint die Mutter. Und eigentlich ist jetzt gerade ein schlechter Zeitpunkt für meinen Besuch. Vor einer Woche ist das neueste Pflegekind angekommen. Naomi, auch mit Down-Syndrom.
Hallo, Naomi!
Sie wird mich in der Küche sitzen sehen und sich erst einmal mein Mikrofon schnappen.
Simone, liebe dich auch.
Auch wenn ich von all dem Trubel weiß, ich will die Pflegefamilie unbedingt jetzt besuchen. Denn der Zeitpunkt könnte gar nicht passender sein, um Familie Guido kennenzulernen. 5 Kinder hat das Ehepaar, 2 leibliche Söhne und 3 Pflegekinder mit Behinderung. Darunter Tim mit Down-Syndrom und schweren Hirnschäden durch die missglückte Abtreibung. Wie groß müssen Herz, Geduld und Kraft sein, um sich als Pflegeeltern dieser verantwortungsvollen Aufgabe zu stellen? Warum hat sich Familie Guido sogar gleich 3-mal entschieden, einem behinderten Kind Liebe und ein neues Heim zu schenken? Das Leben wird doch nicht einfacher mit steigender Belastung, denke ich. Ich werde an diesem Nachmittag das Gegenteil erfahren. Aber weniger von der Mutter. Dafür werden Tim und seine Geschwister schon sorgen. 1997 macht das Ehepaar Guido eine Pflegeelternausbildung beim Jugendamt. Die beiden träumen von einer großen Familie. Am liebsten 5 Kinder. 2 eigene Söhne haben sie schon, 4 und 6 Jahre alt. Jetzt wollen sie ein Pflegekind aufnehmen.
Wir wollten gerne ein drittes Kind und halt nicht das Glück noch mal herausfordern, sondern haben gedacht, wir können auch gerne ein anderes Kind aufnehmen, was nicht so viel Glück im Leben hatte.
Kurz vor Weihnachten ruft das Jugendamt bei den Guidos an, ob sich die Familie vorstellen kann, den hilfebedürftigen Tim aufzunehmen. Vater, Mutter und die beiden Söhne fahren neugierig ins Krankenhaus.
Erst waren wir natürlich erstaunt, weil wir wollten eigentlich kein behindertes Kind aufnehmen. Das war nicht unser Ziel. Wir wollten ein gesundes Mädchen aufnehmen, so hatten wir uns das vorgestellt. Aber kommt ja oft anders, als man denkt, also so gesehen. Und dann haben wir ihn halt gesehen und haben uns direkt in ihn verliebt, in seine blauen Augen. Und das war's dann. Dann haben wir ihn zu uns geholt.
Dass Tim lebt, das ist ein Wunder. Eigentlich hätte er bei seiner Geburt sterben sollen. So hat es seine Mutter verlangt. Im 6. Monat erfährt sie, dass ihr Sohn mit Down-Syndrom zur Welt kommen wird. Ein Kind mit Behinderung? Das will sie nicht. Das traut sie sich nicht zu. Tim soll abgetrieben werden. Normalerweise ist das so spät in der Schwangerschaft nicht mehr möglich. Aber Tims Mutter ist nach der Diagnose völlig außer sich. Sie droht den Ärzten sogar mit Selbstmord, falls sie das Kind nicht abtreiben würden. Die Ärzte geben nach, weil das seelische und auch das körperliche Wohl der Mutter in Not sind. In diesem Fall kann eine Spätabtreibung durchgeführt werden. Noch am selben Tag der Diagnose soll Tim sterben. Heutzutage werden Föten vor der Abtreibung im Mutterleib mit einer Spritze getötet. Damals, bei Tims Abtreibung, setzten die Ärzte darauf, dass er an den giftigen Medikamenten sterben wird, mit denen künstliche Wehen erzeugt werden. Doch Tim kommt lebend zur Welt.
Tim lag damals noch auf der Intensivstation und dort haben wir ihn auch das erste Mal gesehen. Sehr klein, sehr mickrig, sag ich mal, schwach, hilfebedürftig, viel kleiner als ein Neugeborenes noch und auch noch mit allen Geräten verkabelt und so weiter. Also noch sehr, sehr schwach, wie ein Frühchen halt.
30 Stunden dauert die Geburt, bis Tim endlich draußen ist. 650 Gramm leicht, ein Würmchen. Die Medikamente zur Geburtseinleitung haben Tims Gehirn schwer geschädigt. Stundenlang liegt der Säugling ohne Versorgung im Kreissaal. Nur in ein paar Handtücher eingewickelt. Der Körper abgekühlt auf 28 Grad. Doch Tim will weiterleben. Jemand kümmert sich um ihn. Er kommt auf die Frühchenstation und wird ein halbes Jahr lang aufgepäppelt.
Der hat eine Hydrocephalus-Ableitung, heißt eine Wasserkopfableitung, wodurch, sage ich mal, normalgeistige Menschen schon sehr stark beeinträchtigt sind, wenn die sowas bekommen als Kind. Und er hat wirklich ganz schön viel mitgemacht mit vielen Krankheiten. Und dafür hat er sich super toll entwickelt. Also viel besser, als alle gedacht hätten.
Nach ein paar Minuten Interview klingelt es. Simone Guido steht auf und geht zur Tür.
Jetzt kommen gerade die Kinder schon.
Sie lässt mich alleine in der Küche sitzen. Vor der Haustür steht der Bus von der Schule. Dann sehe ich zum ersten Mal Tim. Der kleinwüchsige Junge düst an mir vorbei und rennt in sein Kinderzimmer. Tim spricht nicht viel. Meistens äußert er sich in Gebärdensprache, sagt die Mutter. Oder mit Lautieren. Aus dem Kinderzimmer höre ich Tims Laute, kann sie aber nicht verstehen.
Teilweise gab es mal Phasen, wo er Wörter gesprochen hat oder gezählt hat, 1, 2, 3. Oder ganz klar Mama und Papa gesagt hat. Leider geht das dann aus irgendwelchen Gründen auch wieder verloren. Und dann kommen so Phasen, wo er dann halt weniger spricht oder nicht mehr spricht oder dafür ein anderes Wort spricht. Ich sage immer, wahrscheinlich passt nicht so viel auf die Festplatte drauf, keine Ahnung.
Ich heiße Tim, ich bin 17, ich gehe noch zur Schule. Ich habe da sehr viele Fächer, die sich im Prinzip um Wahrnehmung und Alltagsfähigkeiten drehen. Sportunterricht mit Schwimmen und Trampolinspringen, den mag ich auch sehr gerne. Aber am allerliebsten sind mir diese Pausen im Snuselraum. Das ist so ein Raum, da gibt es ruhige Musik und angenehmes Licht und da kann ich mich eigentlich richtig gut entspannen.
Es ist nicht Tim, der hier spricht. Es sind auch nicht seine Gedanken. Die Pflegeeltern haben sie geschrieben. So stellen sie sich vor, wie Tim die Welt sieht.
Nach der Schule fahre ich mit dem Schulbus nach Hause und setze mich erstmal in mein Zimmer, hab da Ruhe. Und dann nehme ich mir meistens eine Frisbee und drehe die wie so ein Kreisel auf dem Boden.
Ja, da fährt er erstmal runter. Dann, wenn es sehr hektisch war in der Schule, dann ist er sehr laut und schmeißt viele Sachen. Und er muss sich jetzt erstmal ein bisschen runterarbeiten und zur Ruhe kommen. Wie andere Kinder auch, wenn die von der Schule kommen, sind die ja auch oft so ein bisschen rastig, sag ich mal.
Tim ist ein sogenanntes Down-Kind und auch noch Autist. Das heißt, er wird schnell unruhig, wenn sich die Umgebung verändert. Campingurlaub, das geht mit Tim nicht. Viel zu viele Eindrücke, viel zu aufregend, sagt die Mutter. Das macht die Familie lieber alleine mit den anderen Kindern. Selbst zu Hause kann Tim schnell aus dem Gleichgewicht kommen, wenn sich die Einrichtung verändert.
Letztes Jahr Weihnachten habe ich ein neues Weihnachtsgesteck bekommen von einer Freundin. Da waren so kleine Lichter drin. Wunderschön, alles prima. Tim konnte sich mit dem Ding nicht anfreunden. Der hat ein Rambazamba darum gemacht, ist immer wieder hingegangen, hat das Ding angeschrien, weil das nun da stand, wo früher nichts stand. Und das hat recht lange gedauert, bis er das akzeptiert hat, dass das dann da war.
Schränkt Tim ihr Leben ein?
Es verändert unser Leben, sicherlich. Also wir leben schon anders als ohne Tim, aber einschränken würde ich nicht sagen. Es ist ein anderes Leben.
Gerade schreibt die Familie ein Buch darüber, über das Leben mit Tim. Daraus stammt auch der Text über Tims Gedankenwelt. Das Buch soll ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk werden. Denn nächstes Jahr wird er 18. Tim lebt, soll es heißen. Dass er überhaupt einmal volljährig werden könnte, ein Wunder. Das hat zu seiner Geburt niemand geglaubt. Besonders nicht die Ärzte.
Die haben eigentlich gesagt, dass er maximal ein Jahr leben würde, ja. Das wussten wir, aber wir haben das erstmal auch sowieso nicht akzeptiert. Wir haben eigentlich da auch nicht rumgefragt und nach keinen Prognosen oder sonst was halt immer weitergemacht, mit Höhen und Tiefen in Bezug auf Krankheiten. Auch jetzt denke ich nicht darüber nach, dass er vielleicht früher sterben könnte als andere Kinder.
Familie Guido hat schon viel durchgemacht mit Tim. Etliche Operationen, als er noch ein Kleinkind war. Immer hieß es, er würde es nicht schaffen. Doch Tim hat nicht aufgegeben. Tim ist ein Kämpfer, sagt die Mutter. Er hat einen starken Willen. Manchmal bekommt ihn auch die Mutter zu spüren.
Es gab mal eine Phase, da war er nicht gerade pflegeleicht, in dem Sinne, dass er dann auch mal bei der Pflege gerne geschlagen hat oder sich nicht anziehen ließ und so weiter. Das war dann natürlich schon nicht so schön, wenn man dann beim Windelwechseln dann noch eine Ohrfeige einkassiert oder so. Und er ist ja sehr kräftig, ne? Aber das hat sich Gott sei Dank wieder gelegt.
Tim kann schon sehr fordernd sein. Er braucht Pflege, oft ist er laut. Und nicht immer versteht die Pflegemutter, was er dann genau will. Aber auch wenn Tim Krawall macht, sie geht es mit Gelassenheit an. Woher nimmt sie nur diese Ruhe?
Ja, weiß ich auch nicht. Die steckt anscheinend in mir, obwohl ich eigentlich nicht das Gefühl habe, dass ich so ein super gelassener Mensch bin. Jetzt, die meisten Leute sagen das jetzt immer zu mir, aber ich glaube, früher, wo wir Tim aufgenommen haben, war ich noch nicht so gelassen. Ich glaube, ich bin durch Tim auch gelassener geworden.
Die Pflegefamilie wohnt in einer Kleinstadt bei Osnabrück. Seitdem Tim ein Jahr alt ist, lebt er hier bei Familie Guido. In dem Einfamilienhaus hat er ein großes Zimmer. Wenn er morgens aufwacht, sieht er den Garten, dahinter ein Maisfeld.
Morgens bekomme ich erstmal die Windeln gewechselt. Dann gehe ich zum Anziehen ins Bad und da steht auch mein Sondierstuhl, da wo ich esse. Ich könnte eigentlich auch normale Nahrung essen, doch irgendwie schmeckt mir das nicht. Meine Eltern haben alles versucht, aber ich mache das lieber mit dem Sondierstuhl. Es gibt keinen medizinischen Grund, warum ich nicht esse. Ich habe einfach keine Lust.
Normal essen tut er gar nicht. Also wir haben ja viele verschiedene Sondenentwöhnungsprogramme gemacht und alles Mögliche versucht, um Timmy ans Essen zu bringen. Bei der Delfintherapie hatten wir ihn auch so weit, dass er gegessen hat. Natürlich noch nicht so, dass er sich hätte davon ernähren können.
Das war gar nicht so übel. Und eigentlich waren auch alle glücklich und mächtig stolz. Aber als wir dann wieder in Deutschland zurück waren im Alltag, da hat sich das irgendwie wieder verloren mit der Lust am Essen.
Simone Guido unterbricht schon wieder unser Gespräch. Aber dieses Mal, weil es total leise geworden ist im Haus. Tim ist plötzlich mucksmäuschenstill.
Das ist immer kein gutes Zeichen, da muss ich mal eben gucken. So, ach, da bist du in der Küche. Das ist nämlich immer super verdächtig. Wenn der Lärmpegel abebbt, dann weiß ich, ich muss gucken. Also, solange der Geräuschpegel da ist, ist alles gut hier im Haus. Er macht ja auch gerne mal Türen auf und geht nach draußen spazieren. Er läuft eigentlich nicht weg, aber ich lasse ihn natürlich nicht da draußen alleine rumlaufen.
Dass Tim läuft, auch schon wieder so ein Wunder in der Familie Guido. Dass Tim überhaupt auf eigenen Beinen stehen kann, das hat keiner erwartet.
Ja, ein ganz toller, bewegender Moment war schon, wo er stehen gelernt hat und dann laufen gelernt hat, die ersten Schritte. Das war mit 8 Jahren ungefähr. Das war schon toll, ne? Das ist ja ein enormer Entwicklungsschritt.
Jahrelang hatte Tim dafür trainiert, mit Ergotherapie und Übungen zum Muskelaufbau. Aber den ganz entscheidenden ersten Schritt, den machte er in der Karibik, bei der Delfintherapie.
Bei der Delfintherapie haben die natürlich einen klaren Vorteil. Die haben einen unheimlich großen Motivator und das ist der Delfin. Und da wollte Tim unbedingt hin, zu dem Delfin, zum Wasser, aufs Dock. Und dafür hat er alles gegeben und da hat er sich richtig angestrengt. Also er hat zum Beispiel so einen schweren Rucksack vorne auf die Brust gehangen bekommen mit 5 Kilo ungefähr, was ja bei seinem Körpergewicht schon eine ganze Menge ist. Und dadurch musste man dann vorne in die Aufrichtung gehen. Und da mit diesem Rucksack musste er sich dann zum Dock schleppen, sag ich mal, mit kleinen Schritten. Und so wurde er immer aufrechter und aufrechter. Und zum Schluss konnte er dann echt richtig ein paar Schritte gehen.
Mittlerweile läuft Tim auch lange Strecken ohne Probleme. Voller Stolz und Freude erzählt mir die Mutter Simone von seinen Fortschritten. Wie er gelernt hat, behutsam dem Delfin Dinge in die Schnauze zu legen. Und wie er es verstanden hat, sich mit Bildkarten auszudrücken.
Man kann sich halt immer an so kleinen Schritten so freuen. Uns sind kleine Dinge viel wichtiger geworden. Wir freuen uns insgesamt, denke ich, über andere Dinge als, sage ich jetzt mal, Menschen, die nicht ein behindertes Kind haben. Die haben oft ganz andere Werte. Dass die einen guten Schulabschluss haben sollen und später eine gute Ausbildung und viel verdienen und was weiß ich nicht. Und das erzeugt natürlich auch ziemlichen Druck und ziemlichen Konkurrenzkampf. Und dieser Druck ist uns eigentlich so ein bisschen genommen mit unseren behinderten Kindern, weil wir da über jeden kleinen Schritt, den sie lernen und sich weiterentwickeln, immer enorm froh sind.
Tim steht die ganze Zeit neben uns und lauscht neugierig unserem Gespräch. Seine Finger tippt er auf den Mund, die Geste für leise sein. Aha, er hat verstanden, dass er ruhig sein muss, weil wir jetzt hier ein Interview machen. Besonders fasziniert ist er von meinem Aufnahmegerät mit den blinkenden Lichtern.
Ja, irgendwie findet er so technische Geräte immer total interessant. Er ist schon neugierig, aber er weiß auch, dass er dann vorsichtig sein muss und leise sein muss. So. Hm. Jetzt hat er zum Beispiel gerade gezeigt, dass er das gut findet. Also er findet sie anscheinend ganz cool mit dem Kopfhörer und dem Gerät.
Ganz langsam neigt Tim seinen Kopf zum Mikrofon und gibt dem Schaumstoff einen Nasenkuss. Das ist anscheinend Tims Art, mir Hallo zu sagen.
Küssen nützt nichts, muss man was sagen.
Danach hat Tim keine Lust mehr, mit uns rumzustehen. Er geht raus in den Garten zum Spielen.
Wir haben ja auch draußen einen Therapiehund und da geht er auch immer gerne mal hin. Darf er auch, aber natürlich, dass man es ein bisschen im Auge hat.
Ich spiele auch total gerne mit meinem Hund Theo. Dem werfe ich so einen Spielzeugknochen zu und Theo bringt mir den wieder zurück. Und das macht Theo und mir richtig viel Spaß.
Tim und Theo, die haben halt eine gute Beziehung. Theo lässt sich so richtig so durchwalken von Tim. Also Tim ist ja so ein bisschen aktiver, so klopft mehr, statt dass er zart streichelt oder so. Das macht Theo total gerne. Und Tim freut sich, wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs sind, er im Fahrradanhänger ist und der Hund nebenher läuft. Also da hat er schon eine Menge Spaß.
In der Zwischenzeit sind Tims Geschwister vom Spielen zurückgekommen. Melissa und Naomi waren draußen mit einer Betreuerin, die ein paar Mal in der Woche die Familie unterstützt. Die beiden knuddeln sich an den Bauch der Mama und geben ihr erstmal ein Küsschen. Melissa will der Betreuerin gleich noch ihren neuen Schultext vorlesen. Und Naomi, das neue Pflegekind, bleibt noch ein bisschen bei uns.
Sie passt zu uns, sie passt zu uns in unsere Familie. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie langsam ganz gut ankommen. Und dass sie Melissa sehr gerne mag, dass sie uns sehr gerne mag. Auch mit Tim kommt sie gut klar. Ich habe schon das Gefühl, dass sie sich ganz wohl hier fühlt.
Der alte Traum der Eheleute Guido hat sich nun erfüllt. Eine Großfamilie mit 5 Kindern.
Ja, jetzt ist erstmal gut. Doch, ich glaube, ja. Jetzt sind wir komplett. Habe ich so das Gefühl, ja.
Und davor waren sie nicht komplett?
Nee, da fehlte noch was, ja. Mhm.
Warum? Müssen Sie mal erklären.
Kann ich nicht sagen. Das ist auch so ein Bauchgefühl, ja. Mhm.
Auch die kleine Naomi ist total vernarrt in mein Mikrofon. Dafür, dass sie erst eine Woche bei der Familie ist, finde ich sie ganz schön forsch. Sie setzt sich auf meinen Schoß, greift sich das Mikrofon und macht erstmal eine Durchsage.
Mese ist, liebe dich auch. Mese ist meine Freundin.
Wie aus heiterem Himmel singt Naomi plötzlich ein Geburtstagsständchen für ihre neue Schwester Melissa.
Happy Birthday to you, liebe Melissa. Happy Birthday to you.
Die Offenheit und Herzlichkeit der Kinder haut mich einfach um. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet, dass ich so viel Spaß mit ihnen erleben würde. Ob ihre leiblichen Eltern auch wissen, wie viel Freude in ihren Kindern steckt? Die Kinder haben schon länger keinen Kontakt mehr zu ihnen, erzählt mir Simone Guido. Tims leibliche Mutter hatte ihn nur ein einziges Mal bei den Guidos besucht, dann nie wieder. Es hat sie geplagt zu sehen, welche Schäden die Abtreibung bei Tim hinterlassen hat.
Das ist halt total schade. Manchmal denke ich schon, dass Tim wäre sicherlich ein super fittes Down-Kind geworden, wenn er ganz normal ausgetragen ist. So ist nun mal sein Schicksal. Das war für ihn so vorgesehen und daraus muss man jetzt einfach das Beste machen und er macht auch das Beste daraus.
Die Pflegemutter sagt es, ohne den Eltern einen Vorwurf zu machen. Die hatten es sich einfach nicht vorstellen können, mit Tim zu leben. Simone Guido selber würde niemals ein behindertes Kind abtreiben. Aber sie kann es verstehen, dass andere Paare sich dazu entscheiden. Sehr viele sogar. 90% aller Frauen entscheiden sich für eine Abtreibung, wenn sie wissen, dass ihr Baby das Down-Syndrom hat. Das sollen sie auch dürfen, meint die Pflegemutter. Aber sie sollten auch mit den Konsequenzen leben können.
Ganz oft wird auch vergessen, wie die Frauen oder auch die Väter dann darunter leiden, wenn sie abgetrieben haben. Das wird auch fast nie erwähnt, dass das ja auch ein Schicksal ist, was man dann zu tragen hat.
Das Leben von Tims Ursprungsfamilie ist daran zerbrochen. Seine leibliche Mutter hat es weder ertragen, dass ihr Sohn ein Down-Syndrom-Kind ist, noch, dass er durch die Abtreibung schwer geschädigt wurde. Die Mutter verklagte den behandelten Arzt wegen unterlassener Hilfeleistung. 13.000 Euro Schmerzensgeld wurden ihr zugesprochen, doch geheilt hat das keine Wunde. 5 Jahre nach Tims Geburt starb seine leibliche Mutter, mit gerade mal 41 Jahren. Sie soll die Kraft zum Leben verloren haben. Seitdem hat auch der leibliche Vater den Kontakt zu Tim abgebrochen. Davor hatte er zumindest jedes Vierteljahr seinen Sohn besucht. Sein Leben lang lebt Tim also schon mit Familie Guido. Aber adoptiert hat sie ihn bislang noch nicht. Weil es nicht zur Debatte steht, sagt Simone Guido. Bei keinem der Kinder. Die leiblichen Eltern wollen ihre Kinder zwar nicht bei sich, aber sich ganz von ihnen zu verabschieden, das schaffen sie auch nicht.
Ja, ich denke, die wollen schon immer noch einen gewissen Anteil an Erziehungsrechten haben, an Mitbestimmungen und haben so nicht das Gefühl, dass sie das Kind ganz abgeben. Wenn man zur Adoption gibt, dann gibt man es ja schlussendlich ganz ab. Wenn es ein Pflegekind ist, dann hat man ja auch noch Rechte auf Besuchskontakt und sowas, was einem ja sonst dann verloren geht.
Auch wenn Tim und seine beiden Schwestern offiziell nur Pflegekinder sind, sie werden wohl immer bei den Guidos bleiben. Davon geht die Familie aus. Wenn Melissa und Naomi volljährig werden, also in 4 und in 8 Jahren, endet laut Gesetz die Pflegeelternschaft. Familie Guido will die beiden dann ins betreute Wohnen übergeben, am liebsten in ihrem eigenen Familienhaus. Dazu soll dann die erste Etage ausgebaut werden. Und Tim? Der bleibt sowieso bei den Guidos.
Klar ist Tim immer pflegebedürftig und irgendwann werden wir das auch nicht mehr leisten können, dass wir zu alt sein werden, um die Pflege zu leisten. Aber da gibt es ja dann auch Hilfen, die man sich ins Haus holen kann oder eventuell zieht Tim auch irgendwann mal später in ein Wohnheim. Das ist alles noch möglich und offen.
Bis vor ein paar Stunden kannte ich nur die tragische Geschichte von Tims Geburt. Die ganze Zeit hatte ich mich gefragt, wie es die Pflegefamilie nur verkraftet, sich diesem Schicksal anzunehmen, ein Leben lang. Und wie man es dann auch noch schafft, 2 weitere Pflegekinder ebenfalls mit Behinderung aufzunehmen. Danach kann ich jetzt nicht mehr fragen. Denn selbst ich als Außenstehender habe erlebt, mit wie viel Herzlichkeit mich die 3 Kinder empfangen haben und wie ansteckend ihre Freude ist. Simone Guido ist über ihre Pflegekinder einfach nur froh.
Wir hatten ja auch keinerlei Erfahrungen mit Kindern mit Down-Syndrom oder überhaupt mit behinderten Kindern. Das wussten wir eigentlich nicht, haben wir aber sehr schnell gemerkt. Und ja, das ist schon eine sehr, sehr positive Eigenschaft der Kinder, muss man schon sagen. Ja, ist auch. Wir haben ein ganz tolles Leben. Also das ist für mich das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Und ist genauso, wie ich es haben will.
Tim wurde abgetrieben, überlebte und hat nun eine Familie gefunden, die gesagt hat, schön, dass du da bist. Nahel al-Saidi hat diese Familie für uns besucht. Seit sie denken kann, fühlt sich Hannah als Mädchen. Dabei ist sie als Junge geboren. Mittlerweile ist Hannah eine Frau, hat ein Buch geschrieben über ihren Weg vom Jungen zur Frau, Female, hinein in den richtigen Körper heißt das Buch. Hallo Hannah.
Hallo.
Der Weg war ja alles andere als einfach, das kann man, glaube ich, so sagen. Und da spielten dann auch irgendwann fremde Eltern eine Rolle. Wenn ich es richtig verstanden habe, lief es eigentlich früher, als du kleiner warst, bei dir zu Hause ganz gut, bei deinen eigenen Eltern. Und dann wurde es irgendwann auf einmal unerträglich und du wolltest weg. Was ist da passiert?
Richtig, meine Mutter ist verstorben, als ich 13 war und dann bin ich eben zu meinem Vater gezogen. Die waren vorher getrennt gewesen und mein Vater kam mit meiner Transsexualität anfangs nicht richtig zurecht und dadurch wurde eben auch das Jugendamt mit ins Boot geholt und die sollten uns eigentlich helfen. Und dann kam es eben so, dass ich mit 14 in eine Pflegefamilie kommen sollte, allerdings nicht in Deutschland, sondern in Italien. Einfach mir hat man damals gesagt, dass ich dort einen Neuanfang begehen könnte mit Hormonbehandlung und mit neuen Eltern eben. Und das habe ich damals dankend angenommen, weil es einfach ziemlich schwierig war, die Situation zu Hause und in der Schule.
Und das heißt also, dass das Jugendamt hat dir zugesagt, dir zu helfen?
Genau, richtig.
Und deinem Wunsch nachzukommen?
Dass ich eben als Mädchen leben darf, richtig.
Wieso Italien?
Im Nachhinein ist es eben so, dass es um Länder geht, die jetzt nicht so viel Wohlstand haben, wo es immer auch darum geht, dass man ziemlich einfach in einem Land ist, wo man die Sprache nicht sprechen kann, was sehr außerhalb einfach von Städten ist. Und Italien hat ja sehr viele Landschaften und dort bin ich eben auch in ein ziemlich kleines Dorf gekommen.
Dieses Setting kommt einem ja total komisch vor, bei dem Bedürfnis.
Ja, wie bei den strengsten Eltern. Ne?
Ja, also Italien auf dem Land, das ist doch konservativ und da kann man
richtig,
sich nicht so vorstellen,
genau,
dass es klappen
das
sollte.
Das habe ich damals natürlich nicht gewusst. Ich dachte nur, Italien, schönes Wetter und haben ja gedacht, wird bestimmt schön.
Und hast dich darauf gefreut und hast das geglaubt. Was,
genau.
Was ist passiert, als du dann angekommen bist?
Genau, ich wurde abgeholt von einer Arbeiterin vom Jugendamt, die mich dann eben zu meiner neuen Pflegefamilie gefahren hat. Und dort gab es ein kurzes Kennenlernen und dann wurde ich eben allein gelassen mit der Familie. Und Ich habe mich so von Anfang an nicht wirklich wohlgefühlt, weil alles komplett anders war als in Deutschland. Das Haus von den Eltern war eben sehr weit weg vom Dorf schon. Also man muss 10 Minuten erstmal einen Berg hochgehen, bis man da ist. Und man war einfach sehr abgekoppelt.
Also was einen für einen Urlaub romantisch vorkommen würde wahrscheinlich in deiner Situation.
Durchaus. Aber zum Leben war es dann nicht so.
Was waren das für Menschen, deine Pflegeeltern?
Also der Pflegevater war so ein ziemlicher Bär, will ich sagen. Der war schon ein bisschen angsteinflößend, ziemlich groß, richtiger Vollbart. Und der hat mich auch direkt zur Seite genommen und meinte halt, dass ich ja aufhören soll, mich Mädchenklamotten zu zeigen und dass es ja absurd wäre, dass das nicht gestattet ist und ja, dass ich eben als Junge wieder auftreten solle.
Also das war sozusagen das Erste, was passiert ist.
Richtig.
Du bist aber ja im Glauben hingefahren, dass das funktionieren würde, dass du
so
da
das.
Ja, zur Frau werden kannst,
genau.
Hormontherapie.
Später kam halt raus, dass es dafür gedacht ist, dass ich eben in Italien umgepult werden sollte, Zwangsumpolung nennt man das, weil man in Italien auch erst mit 18 medizinische Hilfe überhaupt bekommt bei Transsexualität. Und das hatten natürlich alles vorher gewusst, nur mir hat nicht gesagt.
Das heißt, das Jugendamt hat das ganz bewusst gemacht, zusammen
genau.
Mit deinem leiblichen Vater?
Jawohl.
Und wie hast du darauf reagiert?
Ich habe einen Schock bekommen, als der Vater mir das gesagt hat. Und ich bin dann in mein Zimmer gegangen, habe dann wie wild überlegt, was ich jetzt machen soll. Und ich
hatte wie alt warst du da?
14, so kurz vor der Pubertät. Ich hatte Glück, dass eben noch nichts passiert ist. Und ich hatte einfach wahnsinnige Angst gehabt. Und dann habe ich eben gewartet, bis die Pflegeeltern eben ein Stockwerk höher waren, dort beschäftigt waren. Und dann habe ich meine Sachen genommen und bin dann diesen Ackerfelder da runtergelaufen bis zur nächsten Landstraße. Bin dann mit fremden Leuten mitgetrampt in die nächste Stadt und habe dort dann zum Abend hin die Polizei endlich gefunden, den ich dann meine Geschichte eben geschildert habe, weil ich nicht mehr zurück wollte in dieser Pflegefamilie.
Und die Polizei hat gut reagiert?
Gott sei Dank ja. Also es war ein ganz netter...
Weil also, ne, wenn wir bei den Klischees sind, italienische Kleinstadt auf dem Land, Polizei, auch da erwartet man doch eher konservative
Allerdings,
Menschen, die vielleicht mit deinem Wunsch überfordert wären, oder?
Da hatte ich richtig Glück gehabt. Also er meinte auch, dass ich wieder zurück nach Deutschland solle, da eben in Italien die Hilfe nicht erlaubt ist unter 18. Und da hat er mir Gott sei Dank geholfen, dass er eben auch diese Arbeiterin vom Jugendamt wieder angerufen hat, die mich abgeholt hat. Und ich habe von vornherein gesagt, ich möchte nicht wieder zurück in diese Pflegefamilie, weil ich wusste, wenn ich wieder da hingehe, die lassen mich dann da drin, die machen dann wieder nichts.
Hast du denn nochmal Kontakt zum Jugendamt in Deutschland aufgenommen, was diese ganze Sache sollte?
Gar nicht, nee. Also da wird nie drüber gesprochen. Ich bin dann noch, als ich irgendwann wieder zurück in Deutschland war, ich zu verschiedene Heime gekommen und da hat es nie wirklich funktioniert, weil alle, was gegen meine Transsexualität hatten, immer gegen mich gearbeitet haben. Und das Jugendamt eben auch. Und die haben es halt nie zugelassen, dass ich mich da wirklich wehren konnte. Deshalb musste ich auch damals vor Gericht gehen mit 15.
Das hast du dann gemacht?
Mhm.
Erfolgreich?
Jawohl.
Nochmal einen Schritt zurück gerade. Mhm. Wir waren gerade noch in Italien. Du warst bei der Polizei. Dann kam die Frau vom Jugendamt noch dazu. Wie bist du wieder nach Deutschland gekommen?
Ich habe dann 4 Wochen bei der Bearbeiterin gelebt. Die hatte dann auch eine Pflegefamilie eben gehabt. Das heißt, sie und ihr Mann hatten dann noch 2 Pflegekinder aus Deutschland gehabt. Und dort habe ich mich eigentlich sehr wohl gefühlt. Also wirklich so ein Familienverhältnis. Es gab noch Hunde und das war wirklich wie eine große, schöne Familie. Und das tat auch ein bisschen weh, da wieder gehen zu müssen.
Das Thema Transsexualität, habt ihr das besprochen da?
Ja, also es wussten auch alle Bescheid, aber die wussten halt einfach auch, dass in Italien die Hilfe nicht möglich war. Und deshalb haben die mich dann letztlich dann auch unterstützt, wieder zurückzukommen nach Deutschland.
Wie bist du dann zurück nach Deutschland gekommen und wohin?
Es wurde dann erstmal mit dem Jugendamt hier in Deutschland eben kommuniziert, wie das halt eben möglich ist, wann ich zurückkommen kann. Und es hat dann eben ein paar Wochen gedauert und dann konnte ich auch nicht mehr zurück zu meinem Vater, weil die Situation einfach zu heikel war. Und dann kam ich erstmal in eine Jugendschutzstelle, bis dann eben passendes Heim gefunden worden ist.
Was heißt passendes Heim?
Das war eine Intensivgruppe für schwer erziehbare Kinder, wo es wirklich wie im Gefängnis einhergeht. War ganz schrecklich und auch da wurde dann wieder gegen mich gearbeitet, bis mein Vater wieder überredet worden ist, die Hormonbehandlung abzubrechen. Dadurch musste ich ja dann vor Gericht ziehen und dann bin ich ins nächste Heim gekommen mit 16 und dort bin ich dann endlich zur Ruhe gekommen. Also dort wurde ich unterstützt und angenommen, wie ich bin und dort habe ich auch 4 Jahre gewohnt, bis ich in meine eigene Wohnung gezogen bin.
Hanna, vielen Dank für die Geschichte.
Sehr gern.
Fremde Eltern. Wir sprechen über Pflegekinder und Pflegefamilien heute in der 100. Bei mir im Studio jetzt ist Simone. Sie war 4, als die Mutter die Familie verlassen hat und Simone kam dann zu einer Pflegefamilie. Hallo Simone. Danke, dass du uns deine Geschichte erzählst. Kannst du dich noch erinnern an den Moment, an den Tag, als deine Mutter dann auf einmal weg war?
Hallo Paulus, ja, kann ich sehr gut. Es war Abend, es war ziemlich spät und mein Bruder und ich sind zu Hause gewesen, kurz vorm Zubettgehen, haben Fernsehen geguckt. Damals gab es eine Serie, die nannte sich Dick und Doof, das war noch in Schwarz-Weiß. Und meine Mutter sagte damals, ich gehe mal kurz weg, weil heute Nacht kommt ja der Papa wieder. Und bin dann später wieder da. Ja, und dann war meine Mutter weg. Wir sind beide vorm Fernseher eingeschlafen. Und irgendwann rüttelte es an meiner Schulter. Und dann war mein Vater da und sagte, ich bin wieder da, wo ist denn die Mama? Und dann habe ich gesagt, die ist mal kurz weg.
Und sie ist nie wiedergekommen?
Ich habe sie dann nie wieder gesehen.
Was ist dann passiert mit euch und mit deinem Vater?
Ja, mit uns ist erstmal nicht so viel passiert, als dass der Vater sich um uns gekümmert hat und wir das noch gar nicht so bewusst hatten, weil er sich gekümmert hat, so gut er es konnte und im Haus mit noch mehreren Familien gewohnt haben und eben speziell mit einer Familie, mit dieser Familie, wo ich ja dann auch aufgenommen wurde. Die Familie hatte auch ein Kind, also was ich auch immer als meine Schwester bezeichne. Und meine Schwester und ich sind schon zusammen in der Badewanne gelegen, sind zusammen groß geworden. Und die haben sich dann so ein bisschen um uns so in der Übergangszeit, die ich leider nicht mehr so bewusst habe, gekümmert. Und dann kam aber eben so ein einschneidender Moment, wo die dann weggezogen sind.
Mhm.
Und da war es dann für meinen Vater etwas schwieriger, weil er immer viel auf Dienstreisen war und länger auf Dienstreisen war und nicht wusste, was er dann so mit uns machen soll. Und die sind dann weggezogen und am 5. Geburtstag hat dann meine jetzige Pflegefamilie, meine Mutter, mich angerufen und zum Geburtstag gratuliert. Und für mich war das wohl kein Zustand, so wie es in der Zeit war. Und dann habe ich gesagt, kannst du mich nicht holen?
Also das heißt, du hast als 5-jähriges Mädchen selber aus eigener Initiative diese befreundete Frau, deine jetzige Mutter, gebeten, zu ihr zu dürfen, ja?
Ja.
Was hat die darauf gesagt?
Relativ schnell und sofort, ja, wir gucken, was wir da machen können.
Was konnte man denn machen? Denn das ist ja nicht einfach. Da ist ja noch ein Vater. Was hat der gesagt?
Ja, mein Vater, also so ganz genau kenne ich die Umstände nicht mehr. Ich weiß nur, dass die damals eben auch befreundet waren und wir viel zusammen gemacht haben, die auch viel zusammen gemacht haben. Und es also auch so eine ziemlich gute und tiefe Freundschaft war, dass er denen zu 100% vertraut hat und er seinen Beruf nicht aufgeben wollte und eben diese Reisen halt auch bevorzugt hat und dadurch ihm klar war, er kann sich nicht um uns beide so kümmern, wie es sein müsste. Und meine Eltern immer noch ein zweites Kind haben wollten, was aber dann nicht irgendwie, warum auch immer, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, was ich dann wohl anscheinend, dass sie mich dann aufgenommen haben und das mit meinem Vater eigentlich reibungslos gelaufen ist.
Wie läuft so ein Prozedere denn ab? Kann man das einfach so machen? Werden da die Behörden eingeschaltet? Da kannst du dich natürlich jetzt an die Zeit nicht mehr erinnern, aber weißt du das noch aus Erzählung?
Nein, an die Zeit kann ich mich nicht erinnern, aber ich weiß, also was jetzt so in meiner Erinnerung ist, ist, dass es schon eine offizielle Pflegschaft gegeben hat, was über das Jugendamt läuft. Und in regelmäßigen Abständen kam auch eine Dame vom Jugendamt, die uns über Jahre begleitet hat, die regelmäßig, ich weiß nicht, ob die einmal im Jahr oder zweimal im Jahr vorbeikam. Also für meine Schwester und mich war das Kaffee und Kuchen. Und im Prinzip hat sie unser Leben quasi beobachtet, hat auch viel mit meinen Eltern geredet und hat Berichte verfassen müssen. Also wirklich richtig, da gibt es wahrscheinlich auch eine offizielle Akte drüber, wo dann festgehalten ist, ja, wie ich quasi lebe, wie ich großgezogen werde.
Wie es dir geht.
Wie es mir einfach geht. Und ob es mir jetzt gut geht oder ob alle Dinge, die man so zum Leben braucht, erfüllt werden. Das ist richtig offiziell über das Jugendamt abgelaufen quasi.
Kannst du dich noch an den Zeitpunkt erinnern, als du dann von zu Hause zu dieser Familie, zu deiner jetzigen Familie gezogen bist?
Nicht so hundertprozentig an Kleinigkeiten, an Dinge, die ich mit meiner neuen Familie plötzlich durfte, die ich vorher nicht durfte. Also die Erinnerung an meine Mutter ist nicht mehr sehr groß, aber negative Dinge behält man halt auch. Und dann waren plötzlich so Sachen wie, ich darf mich mal schmutzig machen. kein Thema. Ich durfte irgendwie mich schmutzig machen. Meine Mutter wollte immer so ein Püppchen aus mir machen, was aber nicht so meins war. Und dann habe ich halt auch angefangen, gefragt, darf ich mich denn mal schmutzig machen und dürfen denn die Sachen dreckig werden? Und das ging plötzlich alles. Und ich hatte ja meine Schwester irgendwie direkt bei mir. Wir zwei haben uns damals sehr gut verstanden, weil wir nicht weit auseinander sind vom Alter her. Und das Leben ging dann relativ schnell, für mich relativ normal weiter.
Das heißt, also, in der Situation, als du gefragt hast, kann ich zu euch kommen, ging es dir nicht gut und da ging es dir dann ziemlich schnell gut?
Ja.
Du hast am Anfang erzählt, da war noch ein Bruder, der mit dir auf der Couch saß und dick und doof geguckt hat. Was war mit dem?
Der ist bei einer Cousine von meinem Vater groß geworden. Die hatte schon größere Kinder und da war er dann das Nesthäkchen. Und leider gibt es da keinen Kontakt mehr, weil mein Bruder, ich vermute, mit der ganzen Situation nicht so gut umgegangen ist wie ich. Wobei es ihm sehr gut ging bei seiner Familie. Aber er hat so ein bisschen, glaube ich, mit der Situation und mit meinem Vater und so gebrochen. Und deswegen gibt es da leider keinen Kontakt. Ich habe es ein paar Mal versucht, aber er wollte keinen.
Wie sieht das denn mit deinem Vater aus, der, du hast ja gesagt, ein freundschaftliches Verhältnis zu dieser Familie hatte, die dann deine wurde. Die kannten sich auch schon länger. Hast du ihn denn dann immer wieder gesehen, auch in deiner Kindheit, in der neuen Familie?
Ja, den habe ich sehr regelmäßig gesehen. Er kam regelmäßig bei uns vorbei. Auch ich habe regelmäßig Zeiten bei ihm verbracht, auch alleine, also ohne meine Schwester. Mal in den Ferien oder mal an den Wochenenden oder so. Das gab es durchaus. Also da gab es auch in der Kindheit einen relativ engen Kontakt. Und auch mit meinen Eltern gab es einen guten Kontakt. Also die haben sich sehr gut verstanden. Und irgendwann kam allerdings dann eine neue Frau in sein Leben. Und da wurde es dann etwas schwieriger.
Hast du heute noch Kontakt zu deinem Vater?
Ja, aber einen sehr geringen telefonischen oder E-Mail-Kontakt. Also gesehen haben wir uns jetzt, glaube ich, seit 10 Jahren nicht mehr.
Hast du mal mit deinem Vater darüber geredet, ob er diesen Schritt, dich wegziehen zu lassen, jemals bereut hat?
Habe ich. Und ohne dass er es richtig ausgesprochen hat, ist meine Vermutung, dass er das hat, ja.
Obwohl es dir ja sehr, sehr gut ging.
Mir geht es sehr, sehr gut und geht es immer noch sehr gut. Aber ich glaube für ihn, also er hat mittlerweile, ist er in Rente gegangen, hat gemerkt, dass er was verpasst hat im Leben.
Wie sieht es mit deiner Mutter aus? Die war weg. Du hast vorhin schon gesagt, du hast sie nie wieder gesehen. Hast du mal versucht, Kontakt zu ihr, deiner leiblichen Mutter, aufzubauen?
Nein, habe ich nicht.
Und auch immer nicht das Bedürfnis?
Nein, das ist was, was sehr viele Menschen nicht verstehen. Aber für mich ist weder die Lust noch das Bedürfnis noch irgendwie, dass ich da großartig drüber nachdenke, ist einfach nicht gekommen. Dieses Gefühl, dieses Bedürfnis ist für mich absolut nicht da, weil sie hat damals was zerstört, was für mich jetzt nicht kurzfristig zu heilen wäre oder auch für mich ist es auch nicht nötig, weil ich habe eine Mutter.
Du hast eine Mutter, genau. Wie ist diese Frau, wie ist diese Familie zu deiner Familie geworden? War das dann von Anfang an so, dass sie für dich wirklich dann die Mutter wurde oder gab es da irgendwann so einen Punkt, wo du gesagt hast, das ist jetzt meine Mutter?
Diesen Punkt gab es schon in dem Leben, wo ich noch bei meinen Eltern gelebt habe, weil wir hatten eine ganz komische Konstellation in diesem Haus. Das ist auch was, was ich bis heute nicht ergründet habe und auch nie nachgefragt habe, aber wir hatten eine Wohnung in dem Haus und mein Zimmer war außerhalb dieser Wohnung in einer Etage, die da drüber war und neben der Wohnung meiner jetzigen Pflegeeltern. Und immer wenn es mir schlecht ging, wenn irgendwas mit mir war, war meine Pflegemutter schon eher zur Stelle als meine Mutter.
Und das auch, bevor sie deine Pflegemutter war?
Und das war eben davor, bevor sie meine Pflegemutter war und wir in diesem Haus lebten, war schon meine Mutter, also meine jetzige Mutter quasi, immer schon eher für mich da. Und ich vermute mal, wenn man das so sagen kann, dass das unterbewusst bei mir natürlich auch Gefühle geweckt hat, die jetzt einfach nichts mit einer Blutsverwandtschaft zu tun hat, sondern in dem Moment merkt man einfach wahrscheinlich, wo man doch hingehört oder wo man sich hingezogen fühlt.
Und wo man ankommen kann und wo man da sein kann und aufgenommen.
Genau, und wo sich auch jemand kümmert. Und gerade in diesen ganz jungen Jahren ist es ja auch sehr wichtig, dass sich dann jemand kümmert, wenn es einem mal schlecht geht und wenn man als Kind brechen muss und einem der Kopf gehalten wird und solche Sachen.
Wie ist das heute? Du hast mittlerweile selber eine Tochter. Sind deine Pflegeeltern oder deine Eltern, sind das auch die Großeltern deiner Tochter? Ganz klar für sie?
Ja, die besten Großeltern der Welt natürlich. Nein, aber es ist wirklich so, es hieß am Anfang, als ich schwanger war, sagte meine Mutter, ach, ich bin noch zu jung, ich möchte nicht Oma werden. Und dann hatte ich ein bisschen eine schwierige Geburt und es war alles ein bisschen hin und her. Und meine Mutter war aber die ganze Zeit neben meinem Partner mit an meiner Seite. Und da ich dann eine Narkose hatte, weil ich einen Kaiserschnitt bekommen habe, durfte meine Mutter das Kind dann irgendwie nach dem Kaiserschnitt, also 20 Minuten nach der Geburt, baden. Und da war es dann um sie geschehen.
Es ist ja auch von Seiten deiner Mutter und deines Vaters ein großer Schritt, ein fremdes Kind aufzunehmen, ein mutiger Schritt. Weißt du, ob die das jemals diskutiert haben? Habt ihr da mal drüber gesprochen?
Diskutiert meinst du jetzt?
Du hast gefragt, darf ich zu euch? Und das war gar keine Frage, dass du dahin durftest.
Ich glaube nicht. Also ich würde sagen, nicht. Ne? Ja, kann ich schön, so unterschreiben.
Schön, dass du diese Familie gefunden hast. Danke dir sehr für das Gespräch, Simone.
Gerne.
Um fremde Eltern ging es heute in der 100. Vielen Dank an Nail Al-Saidi, der die Geschichte von Tim und seiner Familie erzählt hat. Tim, der abgetrieben wurde, überlebt hat, mittlerweile 17 ist und eben bei seiner Familie, Pflegefamilie, lebt. Danke an Hanna Winkler, die von einer Pflegefamilie umgepolt werden sollte. Und danke an Simone, die sich mit 5 Jahren selbst eine neue Familie gesucht und gefunden hat. Vielen Dank auch an Konstantin Zurawski online, Alex Stojanov und Steffi Brück in der Technik. Danke an Wolfgang Schiller, 100-Redakteur. Euch allen ein schönes Wochenende und Grüße an die Eltern, ganz egal, ob genetisch oder nicht. Ich bin Paulus Müller und das hier, das war 100.
D-Radio Wissen, 100.
Meine Mutter sagte damals, ich gehe mal kurz weg, weil heute Nacht kommt ja der Papa wieder und bin dann später wieder da. Ja, und dann war meine Mutter weg, wir sind beide vorm Fernseher eingeschlafen. Und irgendwann rüttelte es an meiner Schulter und dann war mein Vater da und sagte, ich bin wieder da, wo ist denn die Mama?
Anfang der Woche, da war ich ziemlich verzweifelt, weil 2 Geschichten, die ich fest eingeplant hatte für die Sendung, die sollten nicht fertig werden, aus verschiedenen Gründen. Und dann habe ich in der Redaktion gefragt, ob denn irgendjemand noch eine Geschichte hat, wer bei fremden Eltern aufgewachsen ist oder der selber Kinder aufgenommen hat. Und die erste, die sich gemeldet hat, das war Simone. Und ich bin so froh, weil es so eine schöne Geschichte ist. Vor allem, weil sie zeigt, wie viel in so einer Situation dann auch noch gut gehen kann.
Wir hatten ja auch keinerlei Erfahrung mit Kindern mit Down-Syndrom oder überhaupt mit behinderten Kindern. Das wussten wir eigentlich nicht, haben wir aber sehr schnell gemerkt. Und das ist schon eine sehr, sehr positive Eigenschaft der Kinder, muss man schon sagen.
Die Familie Guido zu besuchen und ihre 3 Pflegekinder kennenzulernen, das war für mich ein total großes Erlebnis. Und ich habe das Gefühl, dass ich nach dem Besuch komplett ausgewechselt wieder nach Hause gefahren bin. Ich hatte gedacht, weil es um Behinderung geht und Pflegefamilien, dass das alles schwierig und schwer ist und total tragisch. Aber ich bin komplett überrascht worden von der Herzlichkeit der Kinder. Die sind nach 10 Minuten, nachdem wir das Interview begonnen haben, sind die von der Schule nach Hause gekommen und haben so viel Freude ins Haus reingebracht. Das hat mich einfach echt umgehauen. Ich bin dann nach knapp 2 Stunden nach Hause gefahren und da hatte ich irgendwie nur noch einen einzigen Gedanken im Kopf. So tolle Kinder, die möchte ich irgendwann auch mal haben.
D-Radio Wissen 100. Jeden Freitag ab 18:15 Uhr.